Heute Morgen predige ich über Johannes 11, Vers 47 bis 53. Johannes 11, Vers 47 bis 53. Da geht es darum, dass Jesus einen Toten auferweckt hatte. Hier vorne wäre noch Platz. Jesus hat einen Toten auferweckt und wird jetzt praktisch dafür mehr oder minder unter Haftung genommen von seinen Gegnern. Da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein und sagten: Was tun wir, denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn auf diese Weise gewähren, so werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und uns sowohl die heilige Stätte als auch das Volk wegnehmen. Einer aber von ihnen, Kaiphas, welcher hoher Priester jenes Jahres war, sagte zu ihnen: Ihr wisst nichts, auch bedenkt ihr nicht, dass es für euch besser ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt. Dies sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er Hohepriester jenes Jahres war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern damit er auch die unter den Völkern zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenbrächte. Von jenem Tag an beratschlagten sie nun, ihn zu töten. Ist die Frage, welche Bedingungen gibt es, dass jemand zum Glauben kommt? Und da gibt es also Leute, die sagen, wenn mir noch diese Frage beantwortet wird, dann werde ich zum Glauben kommen. Oder so ein Mann wie dieser verstorbene deutsche Philosoph Nietzsche, der sagte, wenn die Christen Erlöster aussehen würden, dann würde ich ja auch glauben. Nehmen Sie an, da wären so eine Versammlung von 100 erlöst aussehenden Christen gekommen, die alle so richtig strahlen, die Freude Gottes von der Fußzehe bis zum Scheitel widerspiegeln. Meinen Sie, der wäre dann Christ geworden? Vorhin hatte ich bewusst Lukas 16 gelesen, diese Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Da sagte dieser reiche Mann, der im Totenreich entdeckte, dass er da wohl auf der falschen Seite gelandet ist, wo er nicht hin wollte. Der sagte dem Abraham, schick doch mal den Lazarus wenigstens zu meinen Brüdern, denn wenn da so ein Toter aufersteht, dann werden die doch alle schlagartig zum Glauben kommen und nicht dann die Ewigkeit auch hier auf der falschen Seite zubringen müssen wie ich. Und was sagte Abraham? Der sagte, wenn sie Gottes Wort nicht glauben, dann nützt es ihnen auch nichts, wenn einer von dem Tod aufersteht. Und genau das haben wir hier in Johannes 11. Da ist einer vom Tod auferstanden. Jesus hat seinen Freund Lazarus, der 4 Tage tot war, das heißt, dann ist man so richtig gründlich klinisch tot auf allen Ebenen, den hat er zum Leben zurückgeführt. Und wenn es stimmen würde, was dieser reiche Mann gesagt hätte, dass jetzt die Leute, die praktisch diesen Toten hören und sehen und mit ihm Kontakt haben, dann zum Glauben kommen, dann müsste jetzt hier eine große Glaubensfront entstehen, weil die Leute durch dieses Wunder alle überwunden würden. Es ist erstaunlich, wenn einer einen Partner heiraten wollte und sagen würde, weißt du, wenn du mir eine Lebensversicherung anlegst für so und so viel, zigtausend Mark, dann heirate ich dich. Oder wenn du mir dieses Auto da mit den 127 PS dann zur Hochzeit schenken würdest, dann würde ich dich heiraten. Man könnte ja auch was Besseres nehmen, wenn du mir eine Weltreise bezahlst mit dir oder einen schönen Urlaub irgendwo. Ich möchte den Partner dann nicht heiraten, denn jemand, der erst aufgrund von erfüllten Bedingungen eine Partnerschaft eingeht, den kann man eigentlich vergessen. Und wenn Menschen sagen, ich würde an Jesus glauben, wenn mir diese scheinbar wissenschaftliche Frage beantwortet würde und diese Frage noch geklärt werde, und was ist mit den kleinen Kindern, die noch nie was von Gott gehört haben, und wenn mir das alles beantwortet ist, dann werde ich an Gott glauben. Ich kann eines verraten, wenn ihm die Frage beantwortet ist, werden ihm 10 neue einfallen. Oder falls er die Antwort wirklich gehört hat, dann wird er sie dem Nächsten wiederstellen, so als ob er keine Antwort bekommen hätte. Ich dachte früher auch mal, wenn mir meine vielen Zweifel an der Bibel beantwortet würden, eine nach dem anderen weggenommen würde, dann würde ich ein richtiger Christ sein. Der Weg ging ganz anders. Ich habe Jesus kennengelernt durch den Kontakt mit jungen Christen, ihm mein Leben anvertraut, obwohl die ganze Fülle der Zweifel immer noch bestanden. Aber das ist so, wie wenn die Sonne anfängt zu scheinen und der Morgennebel dann sinkt. Es lohnt sich nicht, gegen den Nebel zu kämpfen, es lohnt sich mehr, sich mit der Sonne zu beschäftigen, die den Nebel vertreibt. So hat Jesus dann alle diese Zweifel im Laufe der nächsten Monate und Jahre alle aufgelöst. Es ist kein einziger übrig geblieben. Das heißt, jemand kommt nicht zum Glauben, wenn ihm seine Fragen beantwortet werden, und vielleicht ist jemand heute Morgen hier, der meint, das wäre der Weg für ihn, sondern er kommt zum Glauben, wenn er bereit ist, sein Leben Jesus zu öffnen. Denn an Zweifel binden nie Verstandesargumente, sondern letztlich ein falscher Lebensstil. An Zweifel binden letztlich nicht falsche Verstandesargumente oder überhaupt Verstandesargumente, sondern ein falscher Lebensstil. Und wenn ich bereit bin, diesen Lebensstil Gott zu öffnen, dann werde ich Jesus kennenlernen, der diese Zweifel alle auflöst. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass wenn ich Jesus mein Leben öffne, dass auf Dauer gesehen, es kann lange dauern, kein einziger Zweifel übrig bleiben wird. Kein einziger Zweifel, weil er alle beantworten wird, einen nach dem anderen und auflösen wird. Diese Leute hier, Pharisäer, haben den Hohen Rat zusammengerufen. Es war die höchste Entscheidungsebene geistlicher Art, manchmal auch fast politischer Art in Israel. Und sie sagen, dieser Jesus tut wirklich viele Zeichen. Das ist ja erstaunlich. Was hatten die vorher gesagt? Das war ja ein bis drei Tage vor seinem Tod. Die sagten, tu doch mal ein Zeichen, damit wir sehen, dass du von Gott kommst. Ja, auch so eine Beweisforderung. Und jetzt sagen sie, er tut ja ganz viele Zeichen. Ja, und jetzt glauben sie auch nicht. Im Gegenteil, sie machen eine kleine Versammlung, da sind die Pharisäer und die Sadduzäer. Pharisäer waren so gesetzlich enge Leute, die alles wörtlich nahmen und dadurch ein bisschen viele Dinge überspitzt haben. Die Sadduzäer waren so Theologen, die sagten, ein Jenseits gibt es nicht, es gibt keine Auferstehung, auch kein Totenreich, sondern nur dieses materielle Leben praktisch bis zur Grenze des Todes. Das war so die Oberschicht, die hatten auch mehr Finanzen und arbeiteten ein bisschen mit den Römern zusammen. Ich las, dass alle Priester der damaligen Zeit Sadduzäer waren. Und die merkten, wenn Jesus so weitermacht, dann wird er immer mehr Anhänger gewinnen. Und da Jesus sich ja scheint für einen Messias hält und der Messias irgendwas gegen die Römer tun wird, wird die Sache gefährlich werden. Wahrscheinlich wird er so ein kleiner Aufstand sein, den werden die Römer dann niederschlagen und uns hier den Tempel zerstören und wahrscheinlich unser Volk in die Gefangenschaft führen. Und das müssen wir verhindern. Und da trat dieser hohe Priester Kaiphas auf, eine Art Sprachrohr Gottes, ohne dass er wusste, was er da wirklich sagt. Er sagte, es ist besser, dass nicht das ganze Volk ums Leben kommt, sondern nur einer für das Volk. Das war ja Gottes Wille, dass einer für das Volk stirbt. Insofern hat hier ein Mann eigentlich in böser Absicht genau das formuliert, was Gottes Wille war. Es ist erstaunlich, dass Gott auch in einem gewissen Sinne Bosheit in seinem Programm nicht verursacht, aber mit unterbringen kann, weil er trotz dieser Widersprüche sein Ziel erreicht oder nicht nur trotz, sondern sogar in diesen Widersprüchen sein Ziel erreicht. Ja, nun gab es diese Aussage, die Römer würden uns alles wegnehmen, wenn dieser Jesus sich weiter entfaltet. Ist es nicht auch bei vielen so, ehe sie wirklich zum Glauben an Jesus kommen, dass sie sagen, wenn ich Christ würde, dann würde Gott mir die Wurst vom Brot klauen. Beruflich könnte ich mich nicht mehr durchsetzen, ich könnte ja keine Ellenbogen mehr einsetzen und familiär, was weiß ich, und partnerschaftlich wäre ich dann auch irgendwo lahmgelegt und alles wäre so ein bisschen eingeschränkt. Ich vermute, dass viele solche Vorurteile kennen. Ich habe persönlich mit diesem und jenem gesprochen, der sagte, ich hatte Angst, Christ zu werden, weil ich dachte, beruflich falle ich dann die Leiter runter. Ich denke gerade an jemanden, der sich inzwischen noch eine Sprosse höher geklettert, vielleicht weil Gott ihm Verantwortung zutraut und auch in seiner Firma das die Leute mitbekommen. Negative Vorurteile, was würde passieren, wenn Jesus wirklich sich entfalten könnte in meinem Leben? Ja, was wollten die verhindern? Sie wollten verhindern, dass ihr Land in die Hände der Römer fällt und sie die Bevölkerung verschleppt. Und was ist geschehen dadurch, dass sie Jesus kreuzigen ließen? Genau das, was sie verhindern wollten. Sie wollten verhindern, dass das Volk verschleppt wird. Und eine Folge der Kreuzigung Jesu war die, dass das Volk verschleppt wurde. Jesus sagte nämlich vorher schon, hier in Jerusalem bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Und das Einzige, was man noch von Jerusalem sieht aus der damaligen Zeit, ist die Klagemauer, das heißt die Fundamentmauer des Tempelgeländes, die so abseits ein bisschen stand und heute letztlich erinnert an das, was damals mal war. Es heißt, Menschen, die versuchen, Jesus aus ihrem Leben fernzuhalten, um dadurch ihr Lebensglück zu sichern, werden oft genau an der Stelle, wo sie etwas sichern möchten, zu Fall kommen. Das ist eine bittere Lebensweisheit, die viele erfahren müssen auf vielen verschiedenen Ebenen. Das ist der Mensch im Widerspruch, dass er oft genau das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich möchte. Viele möchten das Leben genießen und ruinieren es sich damit. Oder viele möchten heute keine Kinder mehr haben. Das ist die Frage, wer dann später ihren hohen Lebensstandard finanziert, wenn ja keine Leute mehr da sind, die das tun, oder nur noch wenige. Wenn ich etwas vom Leben haben möchte ohne Jesus, werde ich mein Leben immer ein Stück weit selbst zerstören. Das sieht man manchmal ganz praktisch, manchmal entdeckt man es zunächst gar nicht und es wird erst später deutlich. Der Mensch im Widerspruch ist ein Mensch, in dem Jesus diesen Widerspruch noch nicht auflösen konnte. Trotzdem erreicht Gott auch auf der Ebene der Bosheit seine Ziele immer noch. Nicht, dass Gott böse wäre, aber er lässt es zu an manchen Stellen. Und so wurde dieser Todesbeschluss des Hohen Rates zu einem Lebensbeschluss Gottes. Denn Jesus sollte sterben, um dort die Strafe für die Sünde zu tragen. Und das ist ja eigentlich das, wofür wir sehr dankbar sind und Gott loben. Goethe sagte mal über diesen Mephisto letztlich, er will stets das Böse, aber er tut immer das Gute. Der stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das heißt, der Goethe hat ein klein bisschen was von dem kapiert, was hier drin ausgedrückt ist. Da gibt es eine Veränderung in dem Ergebnis. Auf der anderen Seite ist das natürlich sehr verführend, falls es stimmen würde, was der Goethe sagt. Dann wäre es ja automatisch so, dass sich eigentlich immer das Gute durchsetzt, so wie in billigen Filmen, wo dann am Ende immer ein Happy End ist, oder in diesem Groschenroman, wo dann am Ende sich immer alles auflöst in positives Wohlgefallen. So ist es aber im Leben nicht. Trotzdem kann durch Böses Gottes guter Plan weitergehen. Bestes biblisches Beispiel ist das Leben eines jungen, begabten Mannes, Josef, der mit 17 Jahren von seinen Brüdern gefangen genommen, verkauft und dann verschleppt wurde und erst mit 30 Jahren praktisch wieder aus dieser Versenkung auftauchte, indem er der zweite Mann im Staat Ägypten wurde. Als er sich dann seinen Brüdern zu erkennen gab, die hilfesuchend dort nach Ägypten kamen, hätte die wahrscheinlich der Schlaganfall weggerafft oder ein Herzschlag, wenn sie etwas älter gewesen wären. So waren sie entsetzt, als sie ihren Bruder entdeckten, der vor ihnen stand. Und er sagte, ihr gedachtet es zwar böse zu tun, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er hat mich vor euch hergeschickt. Ja, die Brüder hatten ihn verkauft und er sagte, nein, nicht ihr habt mich verkauft, Gott hat mich vor euch hergeschickt. Das heißt, er hatte einen Blick in den Plan Gottes hineingeworfen, inzwischen in ganz viel Liebe und Demut und dankbarer Annahme für Gottes Führung, durch Bosheit hindurch von Gott trotzdem geführt. Oder ich denke an einen Mann, heute ist ja so ein klein bisschen ein politischer Tag, der war der Präsidentenberater in Amerika gewesen von Nixon, die meisten kennen seine Geschichte, von Colson, Charles W. Colson oder W. Colson. Er hatte sich indirekt oder auch direkt, wie auch immer, beteiligt an diesem Überfall auf diese andere Partei, wo man dann deren Büro geknackt hätte und landete 7 Monate im Gefängnis. Er sagte, der entscheidende Punkt in meinem Leben war nicht der Höhepunkt meiner Karriere, sondern der entscheidendste Punkt meines Lebens war der tiefste Punkt, als ich in dieser dreckigen Gefängniszelle auf die Knie ging und mein Leben Jesus anvertraut habe. Das war der entscheidende Punkt meines Lebens. Erstaunlich, wie durch Bosheit hindurch Gottes Weg zum Ziel kommt und zu einem Segen wird. Inzwischen hat er eine christliche Gefangenenhilfsorganisation aufgebaut, wo viele Gefangene betreut werden, die größte Hilfsorganisation der Welt ist für Gefangene auf christlicher Ebene. Das heißt, durch diese Bosheit hindurch ist ganz viel Segen entstanden für einen Mann persönlich und auch für seine Umgebung. Das ist keine Ermutigung zur Bosheit, es kann ja auch ganz anders ausgehen, aber es zeigt, dass Gott auch auf sehr krummen Wegen trotzdem gerade schreiben kann und seine Hand dabei zu erkennen ist. Es gibt manche Leute, die durch große Schwierigkeiten hindurch, auch durch großes Versagen hindurch, gesegnet wurden und ein Segen für andere wurden. Ich denke an ein junges Ehepaar, deren Ehe so katastrophal war, dass sie aus lauter Verzweiflung einer von ihnen anfing, die Bibel zu lesen und dann ganz langsam immer ruhiger wurde, bis er schließlich sein Leben Jesus anvertraute und die Partnerin dann einige Zeit danach auch folgte auf diesem Weg. Das heißt, durch absolute Verzweiflung hindurch einen Weg des Segens entdeckt, der wahrscheinlich in diesem Leben weitergehen wird, sodass sie auch für andere noch zu einem Segen werden können. Oder ein Paulus sagte, dass ein Satansengel ihn ins Gesicht schlägt. Das heißt, dieser Satansengel, der wird sich wahrscheinlich gefreut haben, dass er den führendsten Christen der damaligen Zeit ins Gesicht schlagen dürfte. Vielleicht hatte der Paulus ein Augenleiden, das wissen wir nicht, dass er das bezeichnete. Er schlägt mich, dieser Satansengel. Und der Paulus hat Gott dreimal gebeten, nimm es doch weg. Und Gott sagte, nein, meine Kraft erreicht ihre Vollendung in Schwachheit. Der Satansengel wird sich gefreut haben, aber er hat eigentlich trotzdem nur den Zweck Gottes erfüllt, nämlich den Paulus in einer gewissen Demut zu erhalten. Denn der Paulus hat die Erfahrung mit Gott gesammelt, die wir alle nicht haben. Er war entrückt bis ins Paradies, das heißt bis in die Ewigkeit, hatte fantastisch schöne Dinge erlebt. Und damit er sich da nicht hochmütig jetzt über andere drüber stellt, hat Gott ihn praktisch durch eine Schwierigkeit demütig gehalten, ihm selbst und anderen zum Segen. Gott kann Schwierigkeiten benutzen, um uns zu segnen und seinen guten Weg weiterzuführen. Der Feind möchte das Leben von Christen oder von Jesus immer vernichten und ausschalten. Manchmal erreicht er damit aber nur, dass Leute sich vor Gott demütigen und Gott sie umso mehr gebrauchen kann. Schwierigkeiten sind für manche nur Vorbereitung für neuen Segen. Das ist jetzt keine Ermutigung irgendwo zum Ungehorsam, das wäre dann völlig missverstanden, weil der Ungehorsam sehr leicht ins eigene Auge gehen kann. Aber Gott kann durch große Not hindurch großen Segen geben und auch durch Schwierigkeiten oder sogar durch Bosheit hindurch seinen Plan verwirklichen. Dadurch, dass Jesus starb, heißt es hier, geht das Heil in alle Völker hinein. Das heißt, es wandert von Israel weg in die ganze Völkerwelt hinein. Inzwischen gibt es ja 5 Milliarden Menschen. Wir sind auch solche Völkerwelt. Das Heil ist zu uns gekommen. Wir freuen uns sehr darüber. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, war die Einstiegsfrage, welche Bedingungen können denn jemand erfüllt werden, dass er zum Glauben kommt? Und wenn jemand Bedingungen stellt, kann man die alle erfüllen und normalerweise wird er trotzdem nicht zum Glauben kommen, weil man auf der Ebene erfüllter Bedingungen überhaupt nicht normalerweise zum Glauben kommt, sondern auf der Ebene des Vertrauens, der Öffnung, Jesus das Leben zu öffnen, sodass dann die Sonne den Nebel vertreibt. Diese Menschen hier haben die Zeichen und Wunder Jesu erlebt und haben sich ihm nicht geöffnet, sondern verschlossen. Sie haben versucht, ihr Lebensglück zu sichern, indem sie Jesus aus ihrem Leben entfernen wollten. Und es geht auf Dauer gesehen immer ins Auge. Genau das, was man sichern möchte, wird man an diesem Punkt normalerweise verlieren, wenn man es versucht, ohne Jesus gegen Gott durchzudrücken im Leben. Das ist sicher eine ernste Warnung. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Er hat diese sehr schwierige Entwicklung benutzt, ganz genau, um seinen Plan zu erfüllen, nämlich dass Jesus für uns stirbt. Und dadurch kommt das Heil zu der Völkerwelt, zu denen wir zählen. Ich persönlich sehe das Ganze als eine Ermutigung, dass Gott auch durch Schwierigkeiten hindurch seinen Plan erfüllt und uns darin segnet und auch zum Segen setzt für unsere Völkerwelt, das heißt für unsere Umgebung. Hab Dank, Jesus Christus, dass du so bist, wie die Sonne die Nebel auflöst. Darüber lobe ich dich. Danke, dass du den Einzelnen von uns kennst und weißt, wo in seinem Leben Nebel ist, den du auflösen möchtest. Danke, dass du Vorbehalte überwindest. Danke, dass du auch auf krummen Linien noch gerade schreibst und zum Ziel kommst. Und dass du jeden von uns liebst. Amen.